Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer spontanen Podcast-Spezialfolge vom 23.06.2026. Ich heiße Tobias Weckenbrock und habe heute ein Telefongespräch für euch mit Burkhard Beneken, Rechtsanwalt aus Mahl, und er vertritt die Familie des verstorbenen Unur S. aus Castrop-Rauxel. Am 14. Januar 2026 erlitt der 17-Jährige eine Verletzung am Hals und verblutete auf der Wartburgstraße. Die gleichaltrige Angela R. ist dringend tatverdächtig, ihn ermordet zu haben. 147 Tage nach dem Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Dortmund ausgesprochen hatte, wurde sie jetzt in Litauen, in Klaipėda, in einer Hafenstadt 1200 Kilometer von Castrop-Rauxel entfernt, verhaftet. Nach monatelanger internationaler Fahndung gelang es also durch die Zusammenarbeit von deutschen und litauischen Behörden, die junge Frau festzunehmen. Wir haben recherchiert, als wir das am Montag, also am 22.06. erfahren haben, und mit den beiden Rechtsanwälten gesprochen. Mit Burkhard Beneken, wie gesagt, der die Nebenklage vertritt, aber auch mit Burkhard Kapteinert, Verteidiger von Angela R., der sagte, dass er am Freitag davon erfahren habe, dass es diese Festnahme gab. Er sei eigentlich schon seit längerer Zeit überzeugt davon gewesen, dass Angela sich hätte stellen sollen den Behörden, damit man sie dann in einem ordentlichen Prozess rechtmäßig behandeln könnte, um diesen Fall eigentlich auch für sie dann letztlich abzuschließen. Sie entschied sich dagegen dafür, unterzutauchen, und das führte dazu, dass die Nebenklage von Burkhard Beneken, also die Familie von Unur S., eine Belohnung zur Ergreifung aussetzt, um Hinweise zu bekommen auf den Verbleib von Angela. Und das, möglicherweise, das führte letztlich zum Erfolg. Wir hören jetzt aber rein in das Telefonat. Am Telefon ist jetzt Burkhard Beneken, der vertritt das Opfer Unur in der Nebenklage. Guten Tag, Herr Beneken.
Guten Tag, hallo.
Wir erreichen Sie jetzt und haben Sie kontaktiert, weil wir soeben zur Kenntnis genommen haben, dass es einen Fahndungserfolg in Litauen gibt. Die tatverdächtige 17-Jährige, die möglicherweise oder wahrscheinlich Unur auf dem Gewissen hat, weil sie ihn mit dem Messer erstach am 14. Januar, ist in Litauen gefasst worden. Wie haben Sie das zur Kenntnis genommen und hatten Sie schon Kontakt zur Familie des Todesopfers?
Ich habe es tatsächlich durch Medienvertreter erfahren, die mich schon angerufen hatten und mir das mitgeteilt haben. Ich habe natürlich direkt danach Familie Kontakt aufgenommen, und die Mutter meines verstorbenen Mandanten ist erstmal in Tränen ausgebrochen. Es war ja eine monatelange, ja, fast Verzweiflung da bei den Eltern. Man hatte zwischendurch mal wieder so etwas wie Hoffnung. Wir haben ja dann auch eine Kaution ausgelobt und hoffte darauf, dass irgendwie sich etwas bewegt. Und dann tat sich aber erst einmal nichts. Und natürlich umso schöner jetzt für die Eltern, dass man endlich mal so etwas wie einen Erfolg vermelden kann. Und das muss man auch sagen, dass die Strafverfolgungsbehörden das jetzt hier in Litauen umgesetzt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das wäre vor 10 oder 20 Jahren nach meiner Erfahrung so nicht möglich gewesen. Also auch da ein großes Lob an die Ermittler.
Warum ist das möglich? Weil die europäische Zusammenarbeit besser geworden ist?
Nach meiner Erfahrung ist die europäische Zusammenarbeit heute eine ganz andere als noch vor einigen Jahren. Da hat man wirklich ganz, ganz viel dran verbessert. Man hat sich enger vernetzt. Der Austausch ist ein ganz anderer. Und ich glaube ganz sicherlich, vor 10, 15 Jahren wäre ein solcher Zugriff in Litauen nicht möglich gewesen.
Welche Informationen hatten Sie denn, während diese internationalen Fahndungsmaßnahmen liefen? Oder waren Sie da jetzt genauso ahnungslos und unvorbereitet wie wir?
Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat mich zwar immer etwas allgemein zwischendurch informiert, uns die Akte allerdings noch nicht gegeben. Wir hatten allerdings, nachdem wir auch über Social Media eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro ausgelobt hatten, einen ganz konkreten Hinweis von einer Person bekommen, wo sich Angela aufhalten solle, nämlich in Litauen. Uns wurde auch eine konkrete Stelle mitgeteilt. Und genau das haben wir an die Staatsanwaltschaft in Dortmund weitergereicht. Und möglicherweise, das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, hat dann ja auch der Hinweis dieser Person letztendlich zum Aufgreifen der Beschuldigten geführt.
Das würde dann auch zur Auszahlung der Kaution führen, oder ist das noch zu früh, das jetzt schon zu sagen?
Das können wir jetzt noch nicht positiv bestätigen. Die Eltern würden liebend gern natürlich die Kaution auszahlen, weil sie einfach so froh sind. Wir müssen natürlich noch abwarten. Liegt es jetzt wirklich daran, dass der Hinweis von uns weitergereicht wurde an die Staatsanwaltschaft, und war das wirklich auch der Aufenthaltsort von Angela? Oder ist möglicherweise noch durch eine andere Ermittlungstätigkeit dieser Erfolg zu verbuchen? Das wird man noch abklären, und ganz sicherlich werden die Eltern da gerne diese Kaution auskehren.
Was können Sie denn konkreter zu diesem Hinweis sagen? Woher kam der denn? Also natürlich müssen Sie keinen Namen nennen, aber aus dem familiären Umfeld?
Ich habe der Person, mit der ich lange telefoniert habe, Verschwiegenheit zugesichert bezüglich der Personalien und der Identifizierbarkeit. Und daran möchte ich mich natürlich halten. Ich kann aber sagen, dass es schon aus dem Umfeld der Familie stammt, nicht direkt der Familie. Und dass da halt eben in der Familie auch natürlich einiges erzählt worden sein soll. Und das wurde dann über diese Person an uns weitergereicht. Und es wurde auch ein ganz konkreter Aufenthaltsort in Litauen genannt, wo Angela sich befinden soll. Und es wäre natürlich schön, wenn das dann jetzt der entscheidende Hinweis gewesen wäre.
Wann haben Sie davon erfahren und diesen Hinweis weitergegeben?
Der Hinweis kam einen Tag, nachdem wir über Social Media die Kaution in Höhe von 20.000 Euro ausgelobt hatten. Und direkt am Folgetag habe ich das auch der Staatsanwaltschaft in Dortmund mitgeteilt. Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das möglicherweise auch mitentscheidend war.
Was glauben Sie jetzt geschieht dann als nächstes? Also klar ist ja, sie wird irgendwann überstellt. Wann weiß man natürlich jetzt auch noch nicht genau. Wie geht das dann seinen weiteren juristischen Weg?
Genau, die Überstellung nimmt naturgemäß einige Wochen in Anspruch. Das ist durchaus üblich, bis man dann in Deutschland ist. Man wird dann entsprechend wahrscheinlich in diesem Fall ausgeflogen und nach Deutschland eingeflogen. Und dann gibt es hier irgendwann ganz sicherlich eine entsprechende Anklage mit dem Vorwurf des Mordes. Da bin ich mir recht sicher. Das Ganze wird dann sicherlich zur Jugendkammer des Landgerichts in Dortmund gehen in diesem Fall. Und dort kommt es dann zum Prozess, der für die Eltern natürlich eine wahnsinnige Bedeutung hat. Sie möchten ja Aufklärung, sie möchten Gewissheit, was ist passiert. Und sie möchten auch, dass klargestellt wird, dass diese Schutzbehauptung Angelas, der UNO hätte versucht, sie zu vergewaltigen, eine reine Schutzbehauptung und nichts anderes war.
Welche Rolle spielen Sie dann als Vertreter der Nebenklage in diesem weiteren Fortgang?
Ich betreue natürlich die Eltern, die nach wie vor natürlich hoch emotional sind. Jetzt ist zum ersten Mal für sie so etwas wie Freude zu spüren. Natürlich sind wir noch nicht am Ende, aber es ist schon mal ein großer Teilerfolg. Und ich versuche, die Eltern da bestmöglich zu begleiten. Und es ist ja auch kein Geheimnis, der Verteidiger Angelas, der ja auch sehr erfahren ist, er hat gesagt, er glaubt die bisherigen Geschichten seiner Mandantin. Und deshalb gehen wir momentan jedenfalls davon aus, dass man dort in Richtung Freispruch wegen möglicher Notwehr verteidigen wird. Also das muss den Eltern auch klar sein. Und da habe ich ihnen gesagt, dieser Prozess wird sicherlich nochmal emotional sehr beanspruchend, weil möglicherweise dort nochmal einiges an, in Anführungszeichen, dreckiger Wäsche gewaschen wird.
Sie gehen aber dann davon aus, dass die Eltern auch aussagen werden in diesem Prozess?
Die Eltern werden ganz sicherlich in diesem Prozess vor dem Landgericht in Dortmund als Zeugen vernommen werden. Sie werden auch entsprechende Angaben machen, insbesondere natürlich auch zu ihrem Kenntnisstand. Wie hat UNO sich verhalten? Welche Hintergründe gab es damals? Wie war sein Umgang mit anderen Mädchen? Was haben auch die Eltern von der Geschichte mitbekommen mit Angela? Also sie werden sicherlich in dem Prozess auch eine Rolle spielen. Wobei ich glaube, nach dem, was ich bisher weiß, dass die Schuldfrage selbst meines Erachtens sehr eindeutig zu beantworten sein wird, wenn es stimmt, dass in Chats entsprechende Nachrichten gefunden worden sind, dass sie ja die Tat im Prinzip vorher schon geplant hat. Dann, glaube ich, kann man die sogenannte Vergewaltigungsversion, die sie erzählt hat, sicherlich ins Bereich der Lügen verweisen.
Burkhard Benneken, Rechtsanwalt aus Mahl, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage wollten wir euch dieses Gespräch hier im Podcast nicht vorenthalten. Ansonsten werden wir natürlich zum Ende der Woche wieder eine Regelfolge für euch haben. Und ich verweise auch auf verschiedene Spezialepisoden, die wir hatten, unter anderem mit Dr. Michael Glasmeier, dem ehemaligen Chefarzt des Rochus-Hospitals, mit dem ich über das Altern und das Bremsen dieses Prozesses gesprochen habe. Oder ein interessantes Gespräch mit Arndt Lattenkamp. Der ist Vorsitzender der Stiftung Vevole und Geschäftsführer der Eingliederungsunternehmen, die an verschiedenen Stellen in Castrop-Rauxel Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt bringen und sie ermächtigen, eigenständig oder betreut zu wohnen. Total interessante Gespräche. Da hört doch einfach nochmal rein, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Podcast, das Spezial.